D-Radio Wissen. Update.
100 Polizisten tarieren. Sie haben auf die Polizei geschossen. Die Polizei hat zurückgeschossen. Jemand direkt neben uns wurde getroffen. Dann haben wir gesehen, wie die Bombe explodiert ist. Jeder in der Nähe ist bei der Explosion gestorben.
Dieser Augenzeuge hat den Terroranschlag gestern Abend am Atatürk-Flughafen in Istanbul hautnah miterlebt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 41 Menschen getötet. Außerdem starben die drei Attentäter. Unter den Toten sind offenbar keine Deutschen, aber es gibt eine deutsche Verletzte. Insgesamt wurden etwa 250 Menschen verletzt. Der Flughafenanschlag, das ist heute das erste Thema der Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Wieder ein Anschlag und wieder trifft es Istanbul. Es ist schon das vierte große Attentat in der türkischen Millionenstadt in diesem Jahr. Nach bisherigen Erkenntnissen waren an dem Anschlag drei Selbstmordattentäter beteiligt. Sie sollen mit dem Taxi zum Flughafen gekommen sein. In einem Parkhaus und im Eingangsbereich des internationalen Terminals schossen sie dann um sich. Als Sicherheitskräfte einschritten, sprengten sich die Täter in die Luft. Dieser Augenzeuge beschreibt, was passiert ist.
Plötzlich habe ich kurz hintereinander zwei Explosionen gehört. Die Halle war voller Menschen, die flüchteten in alle Richtungen zu den Ausgängen. Mein Bein wurde von einem Splitter gestreift. Ich hatte Glück, mir ist nicht viel passiert.
Zu dem Attentat hat sich bisher noch niemand bekannt. Das Vorgehen erinnert aber an den Anschlag im März am Flughafen in Brüssel. Vielleicht auch deswegen hat der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim schnell einen Verdacht geäußert, wer hinter dem Anschlag stecken könnte.
Die Indizien deuten darauf hin, dass die IS-Terrormiliz hinter diesem Anschlag steckt. Allerdings gehen die Ermittlungen noch weiter.
Der Atatürk-Flughafen liegt im europäischen Teil Istanbuls und ist der größte der Türkei. Nach dem Anschlag war der Flugverkehr zeitweise komplett eingestellt worden. International hat der Anschlag Entsetzen ausgelöst, auch bei der Bundesregierung. Kanzlerin Angela Merkel sprach den Angehörigen der Toten und den Verletzten ihre Anteilnahme aus.
Und ich möchte dem ganzen türkischen Volk von hier aus sagen, dass wir uns im Kampf gegen den Terrorismus vereint sehen und uns gegenseitig unterstützen werden.
In der Türkei ist es in den letzten Monaten immer wieder zu Anschlägen gekommen. Bei einem Attentat der Terrorgruppe IS im Zentrum von Istanbul im Januar etwa waren 12 deutsche Urlauber getötet worden. Neben dem IS verübt auch eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK immer wieder Anschläge in der Türkei.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Nach dem Flughafenanschlag von Istanbul rollt eine Welle der Anteilnahme durchs Netz. Unter dem Hashtag PrayForTurkey drücken viele der Türkei, vor allem aber auch den Angehörigen der Opfer, ihr Mitgefühl aus und zeigen sich solidarisch. BigTVsti twittert, stellvertretend für viele andere: Ich könnte heulen, wenn ich mir die Aufnahmen aus Istanbul ansehe. Unschuldige Menschen sterben tagtäglich für nichts. Andere suchen nach Erklärungen. Leitz100 meint bei tagesschau.de: Ich glaube nicht, dass Erdogan richtig liegt mit seiner Einschätzung, dass dieser Anschlag allen Staaten galt. Er galt der Türkei. Das Ziel scheint wirklich zu sein, die Touristen einzuschüchtern und der Türkei auf diese Art und Weise wirtschaftlich zu schaden. Und es scheint zu funktionieren, wenn man sich die Buchungszahlen ansieht. August Pichel befürchtet, dass das nicht das Ende der Anschläge in der Türkei war. Er meint, solange Herr Erdogan die Waffenlieferungen an den IS nicht verhindert, wird es so weitergehen. Und McCaniel schreibt: Man hofft, dass langsam bei Erdogan die Erkenntnis reift, dass der IS auch für einen Staat mit überwiegend muslimischer Bevölkerung wie die Türkei eine Gefahr ist.
Was sonst noch wichtig war?
Das ist natürlich ein harter Schlag. Wir haben viel verloren, aber wir sind nicht K.O.
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zur Brexit-Abstimmung und den Folgen für die EU. Heute haben die EU-Staats- und Regierungschefs zum ersten Mal ohne Großbritannien zusammengesessen. Gestern war der britische Premier David Cameron noch dabei, wohl sein letzter Auftritt bei einem EU-Gipfel. Einen genauen Zeitplan für den Abschied des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nannte er nicht. Das soll sein Nachfolger ab September übernehmen. Bundeskanzlerin Merkel glaubt nicht, dass der Brexit noch aufzuhalten ist.
Ich
will ganz offen sagen, dass ich an diesem Abend keinen Weg sehe, das wieder umzukehren.
Und so ging der Blick der 27 noch verbliebenen Gipfelteilnehmer heute dann auch nach vorne. Besprochen wurde, wie es nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs weitergehen könnte. Ein Ziel: weniger Bürokratie in der EU. Grundlegende Vertragsänderungen soll es nicht geben. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte findet aber, dass etwas passieren muss.
It's not only the British voters.
Es gibt in vielen anderen EU-Ländern Skepsis. Deshalb ist es nun unsere Aufgabe, auf solche Empfindungen einzugehen und zu zeigen, dass die europäische Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen gute Ergebnisse erzielen kann.
Und Luxemburgs Außenminister Asselborn betont:
Wir haben noch Verantwortung für über 440 Millionen Menschen. Wir müssen das schaffen.
Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich im September erneut treffen, auch dann wieder ohne Großbritannien. Auch Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon war heute in Brüssel. Sie traf sich unter anderem mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz.
Ich habe sehr deutlich gemacht, dass Schottland den Wunsch hat, in der EU zu bleiben. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, um diesen Weg zu gehen, sind allerdings nicht zu unterschätzen.
Sturgeon hält auch eine Unabhängigkeit Schottlands für möglich. Mehr als 60% der schottischen Wähler hatten bei dem Referendum dafür gestimmt, dass das Vereinigte Königreich in der EU bleibt.
Herr Juncker hat offensichtlich den Schuss nicht gehört. Der Widerstand gegen CETA ist so groß, dass er in vielen Mitgliedsländern sich einen Korb holen würde. Und nur weil man sein Ziel durchsetzen will, demokratische Regeln auszuhebeln, erzeugt Europa Verdruss.
So wie der grünen Europaabgeordnete Sven Giegold sind viele deutsche Politiker sauer, dass die EU alleine über das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada bestimmen will. Das hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestern erklärt. Er meint, dass das nur Sache der EU ist. Politiker der Grünen und Linken im Bundestag finden aber, die nationalen Parlamente dürfen nicht übergangen werden. Sie kritisieren, dass es genau solche Aktionen der EU sind, die den Brexit hervorgerufen haben. Kanzlerin Merkel hat gesagt, dass sie den Bundestag auf jeden Fall mit einbeziehen will. Sie hatten geholfen, die dubiosen Steuerpraktiken von großen Konzernen in Luxemburg aufzudecken. Jetzt sind im sogenannten LuxLeaks-Prozess zwei ehemalige Mitarbeiter einer Unternehmensberatung zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Sie bekamen 9 bzw. 12 Monate. Der dritte Angeklagte, ein Journalist, wurde freigesprochen. Den drei Franzosen waren unter anderem Diebstahl und Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vorgeworfen worden. Die beiden Berater sollen tausende Dokumente ihres Arbeitgebers gestohlen und an den Journalisten weitergegeben haben. Darin wurde klar, dass Luxemburg den Firmen geholfen hat, Milliarden an Steuerzahlungen zu vermeiden. Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat bleibt weiter auf dem Markt. Die EU-Kommission hat die Zulassung dafür um bis zu 18 Monate verlängert. Die aktuelle Zulassung wäre morgen ausgelaufen. Die EU-Staaten konnten sich lange nicht einig werden, ob das Mittel weiter in der EU eingesetzt werden darf oder nicht. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Eine neue Studie soll das klären.
Was noch wichtig wird:
Nach 2 Tagen Pause geht's weiter bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Die Viertelfinals stehen an. Den Anfang macht morgen die Partie Polen gegen Portugal. Anstoß ist um 21 Uhr. Die deutsche Mannschaft ist am Samstag dran gegen Italien, auch um 21 Uhr.
Und sonst in der Welt?
In China sorgt gerade ein Sexualkundebuch für Aufregung. Darin werden Mädchen, die vor der Ehe Sex haben, als Schlampen bezeichnet. Das Buch ist für die Oberstufe und beschreibt Sex vor der Ehe als Risiko für die körperliche und mentale Gesundheit von jungen Frauen. Wer einem Mann seine Jungfräulichkeit opfere, könne dafür nicht mit seiner Liebe rechnen. Frauen würden sich viel zu leicht ins Bett kriegen lassen. Eine Lehrerin hat ein Foto der Textpassage ins Netz gestellt. User kritisieren ihn als extrem sexistisch und mittelalterlich. Vor allem auch, weil Jungs für Sex vor der Heirat nicht verurteilt werden. Der Verlag rechtfertigte sich damit, dass man das Wort Schlampe ja immerhin in Anführungszeichen gesetzt habe. Das Bildungsministerium will das Buch aber jetzt überarbeiten lassen. In China gibt es nicht immer Aufklärungsunterricht an Schulen. Verhütung ist deshalb auch nicht so sehr Thema. Laut einer staatlichen Studie nutzen nur knapp 20% aller Studenten Kondome beim Sex. Die Zahl der HIV-Fälle steigt. kleine Stadt mit zu vielen Jobs und günstigen Häusern sucht dringend Einwohner. Hört sich an wie eine Scherzannonce. Der Ort Kaitangata auf der Südinsel Neuseelands meint es aber völlig ernst. Der Bezirksbürgermeister da sagt, dass mehr als 1000 Jobs zu haben sind und mit Leuten aus der Gegend könnten die einfach nicht besetzt werden. Dementsprechend niedrig ist die Arbeitslosigkeit, auch unter Jugendlichen. Sie liegt laut dem Bürgermeister bei 2, nicht Prozent, sondern 2 Personen. Jobs im Südosten Neuseelands scheinen aber nicht so attraktiv zu sein, dass Leute in die malerische Landschaft ziehen wollen. Arbeit gibt es vor allem in der Milchwirtschaft als Hirte oder Helfer auf Farmen. Gewalt gegen junge Flüchtlinge, das ist der Vorwurf gegen griechische Polizisten auf der Insel Lesbos. Sie sollen 12 minderjährige Migranten mehrere Stunden lang festgehalten, in eine Zelle eingesperrt und schikaniert haben. Die Hilfsorganisation Ärzte der Welt hat deswegen einen Protestbrief an den zuständigen Minister Johannes Musalas geschrieben. Die Gewalt soll sich vor 4 Wochen abgespielt haben in einem Hotspot, wo Flüchtlinge registriert werden. Auf Lesbos warten seit Monaten mehr als 3000 Menschen darauf, dass sie eine Antwort auf ihren Asylantrag kriegen. Wenn der nicht durchkommt, sollen sie in die Türkei zurückgeschickt werden.
Wissensnachrichten.
Bald geht's ja los mit Olympia in Rio, aber einer der besten Golfer der Welt, der wird nicht dabei sein. Jason Day, der hat nämlich Angst und zwar vor dem Zika-Virus. Noch immer gibt es keinen Impfstoff dagegen. Jetzt scheinen US-Forscher aber was gefunden zu haben. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten. Ist das Zika-Problem jetzt gelöst?
Ja, das leider noch nicht. Aber die Forscher sind der Lösung zumindest einen großen Schritt näher gekommen. Forscher aus Harvard schreiben im Fachblatt Nature, dass sie 2 neue Wirkstoffe entwickelt haben. Und die sind wohl sehr vielversprechend.
Mhm. Vielversprechend heißt jetzt, die funktionieren schon?
Ja, sie funktionieren, bei Mäusen zumindest. An denen haben Forscher sie schon ausprobiert. Und da scheinen sie tatsächlich ganz gut zu wirken. Und zwar gleich beide Stoffe. Der eine, der mit inaktiven Zika-Viren hergestellt wurde, und auch der andere, in dem sind DNA-Schnipsel des Virus drin. Und die Forscher sagen jetzt, die Mäuse waren tatsächlich schon nach einer Dosis komplett geschützt.
Bedeutet, die Mäuse, die konnten nicht mehr krank werden.
Genau, also keins der Tiere hat irgendwelche Symptome bekommen und die Tiere haben sogar Antikörper gebildet. Also das sind schon mal gute Zeichen. Vor allem, wenn das Gleiche jetzt auch noch bei Menschen klappen sollte. Zika ist ja bei uns Menschen vor allem für Schwangere und auch für deren ungeborene Babys gefährlich, weil die dann mit Schädelfehlbildungen geboren werden können.
Die Forscher können jetzt aber noch nicht sagen, ob diese Wirkstoffe tatsächlich auch bei Menschen funktionieren.
Nee, das können sie leider nicht. Es gibt ein US-Forscherteam, das testet eine Impfung auf DNA-Basis auch schon an Menschen. Auch diese Forscher können aber leider noch nicht sagen, läuft jetzt schon alles, der Impfstoff kann am nächsten Tag auf den Markt kommen. Soweit sind auch die leider noch nicht.
Tja, schade. Gibt es denn eine Prognose, wann diese Impfstoffe fertig sind? Wahrscheinlich ja nicht mehr pünktlich für Olympia, oder?
Das wäre natürlich schön. Ist leider schon in ein paar Wochen der Olympiastart. So schnell wird das auf jeden Fall nicht mehr klappen. Es gibt ja gerade so eine Art Wettrennen zwischen Forscherteams, die irgendwie versuchen, die Zika-Epidemie zu beenden. Und die finden gerade auch sehr viel raus über dieses Virus. Zum Beispiel hat man gerade bei Affen was Neues festgestellt. Ein Affe, der einmal Zika hatte, bekommt es nicht nochmal wieder. Also das sind alles wertvolle Erkenntnisse, aber leider gelöst ist die Zika-Krise noch nicht.
Breitet sich das Virus denn eigentlich aktuell noch immer weiter aus?
Also es ist inzwischen in etwa 60 Ländern nachgewiesen worden, auch hier bei uns in Deutschland. Dass sich Zika hier aber richtig ausbreiten könnte, gilt als unwahrscheinlich. Am Mittelmeer, da ist das Risiko schon höher, weil dort eben auch Mücken vorkommen, die Zika übertragen können.
Wir bleiben noch ein bisschen bei Mücken. Es gibt offenbar eine neue Mückenart und Forscher der Uni Kopenhagen berichten, dass sie nur durch den Menschen entstehen konnte.
Ja, tatsächlich. Diese Mückenart hat sich wohl in der Londoner U-Bahn entwickelt und hat sich an die perfekten Bedingungen da angepasst. Die Forscher sagen, dass sie nur noch so wenig mit der normalen Hausmücke zu tun hat, dass sich die beiden nicht mal mehr paaren können. Für die Forscher ein gutes Beispiel für neue Arten, die nur durch den Menschen entstehen können. Die Forscher sagen aber auch, das Artensterben weltweit wird dadurch nicht besser. Die neuen Arten könnten aber zumindest helfen, den Einfluss des Menschen besser zu verstehen.
Manchmal ist es wohl einfach besser, wenn der Mensch seine Finger mal aus dem Spiel lässt. Bei 3D-Druckern zum Beispiel geht das super. Die machen fast alles alleine und bauen jetzt sogar schon ganze Gebäude.
Ja, in China ist so ein Gebäude jetzt per 3D-Drucker entstanden. Sogar eine ganze Villa, 2 Etagen hoch, 400 Quadratmeter Wohnfläche. Und das Ganze hat nur 1,5 Monate gedauert, obwohl die Form des Hauses ziemlich komplex ist. An der Seite hat es runde Fassaden wie bei so einem Turm.
Und der 3D-Drucker, der hat das wirklich alles komplett allein gemacht?
Nee, alles leider noch nicht. Das Fundament des Hauses und auch die Stahlträger haben noch Menschen gebaut. Dann erst kam der 3D-Drucker zum Einsatz. Der hat dann die Wände Schicht für Schicht aufgetragen. Deshalb hat das Haus übrigens auch ein sehr interessantes Riffelmuster in den Wänden.
Vielen Dank, Mathis.
Wetter.
In der Nacht kann es Richtung Bayern und Baden-Württemberg starke Gewitter geben. Dazu 16 bis 12 Grad. Morgen geht's nass weiter, zumindest im Südosten zwischen Schwarzwald und Ostsee eher mal trocken und auch sonnig. Es bleibt warm mit 18 bis 28 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.